Dankeschön, sofern man sich auf dieses Thema freuen kann. Es ist ein herausforderndes Thema, es ist ein belastendes Thema, es treibt viele Menschen in tiefe Verzweiflung, in Glaubenszweifel, aber es ist ein Thema, zu dem uns die Bibel sehr viel Mut macht, uns die Bibel Gottes Größe zeigt und Gottes Treue, und ich hoffe, dass uns das erreicht in dieser Einheit, dass wir auf Gott schauen können, auch angesichts von Realitäten, die belastend und herausfordernd sind. Mein Freund Mustafa, mit dem ich in Mali zusammengearbeitet habe, wurde, als er noch Muslim war, in ein Nachbarland in Westafrika geschickt. Er hat dort eine renommierte Koranschule besucht und er war die große Hoffnung für sein Volk und für seine Familie. Man hoffte, dass er zurückkommen würde und Imam einer großen Moschee würde. Die Dinge haben sich anders entwickelt. Mustafa ist dort im Ausland Jesus begegnet. Er hat angefangen, Jesus nachzufolgen. Er hat diese Ausbildung in der Koranschule abgebrochen. Und der Leiter dieser Schule hat Mitstudenten losgeschickt und hat gesagt, bringt ihn wieder zurecht. Was immer seine Sinne verwirrt hat, bringt ihn wieder zurecht, dass er wieder auf den richtigen Weg zurückkehrt. Sie haben ihn entführt, sie haben ihn zur Rede gestellt. Das alles hat nichts genutzt. Und so haben sie angefangen, ihn zu foltern. Mit glühenden Eisenstäben und lebendigen Skorpionen. Es ist ganz scheußlich, was er erlebt hat. Der Imam hatte gesagt, tötet ihn nicht, ihr sollt ihn nur zurechtbringen. Aber sie dachten dann, dass sie es übertrieben hätten, dass er gestorben wäre unter diesen Misshandlungen. Sie dachten, er wäre tot, haben ihn aus dem Auto geworfen und am Straßenrand liegen gelassen. Mustafa lebte noch, es hat ihn jemand gefunden und gepflegt. Er ist dann zurückgekehrt zu seiner Familie, aber es war eine angespannte Situation. Man hat ihn mit viel Argwohn betrachtet. Es war viel Unbehagen da. Eines Abends hat sich Mustafa mit Christen getroffen, wie er das öfter tat. Und er hat sie gefragt, sag mal, wie ist das mit uns Christen? Wie fasten wir eigentlich? Als Muslim kannte ich das, diesen Rhythmus im Ramadan. Was bedeutet Fasten für uns? Und sie haben ein paar Bibelstellen angeschaut. Sie haben darüber gesprochen, was Fasten für Christen bedeutet. Und Mustafa ist nach Hause gegangen und hat gesagt, heute Abend werde ich nichts mehr essen, sondern ich werde fasten und beten. Und wie das dort so üblich ist, die Familie isst zusammen aus einer Schüssel gemeinsam. Und da er später kam, stand eine kleine Schüssel mit Essen für ihn bereit. Er hat aber entschieden, dass er fastet, hat das Essen nicht angerührt, hat sich dann später schlafen gelegt. Und als er morgens aufgestanden ist, hat er den Deckel von dieser Schüssel gehoben und das Essen war schwarz. Das war vergiftet gewesen. Und wenn er das gegessen hätte, dann hätte ihn seine eigene Familie vergiftet. Aus Scham, dass einer der Iren sie verraten hat, dass einer der Iren den richtigen Weg des Islam, der ihre ganze Identität ausmacht, verlassen hat. Gott hat ein Wunder getan in seinem Leben. Aber es gibt auch Christen, die sterben, weil sie sich zu Jesus bekennen. Leider ist Mustafas Geschichte keine außergewöhnliche Geschichte. Ich könnte euch unzählige Beispiele aus unserem Dienst in der islamischen Welt erzählen, wo es Menschen ähnlich geht. Wo ist Gott, wenn Menschen leiden? Ein iranischer Flüchtling sagte mir vor ein paar Wochen, weißt du, mit dem Islam bin ich fertig. Ich habe so viele Enttäuschungen erlebt. Ich kann mich da nicht mehr zu Hause fühlen. Und das Evangelium spricht mich wirklich an. Aber mit einer Frage werde ich nicht fertig. Wenn Gott gut sein soll, wie kann dann all das Böse geschehen? Wie können dann Menschen so leiden müssen? Wie kann das sein? Und dieser Iraner sagte zu mir, ich gehe stundenlang im Wald spazieren und ich bewege diese Frage. Und die hindert mich noch, mich neu auf Gott einzulassen und dem Evangelium zu glauben. Wo ist Gott, wenn Christen leiden? Ich sehe in diesem Text, der eben vorgelesen wurde aus 1. Petrus 4, vier Antworten, die uns helfen können, die uns eine gewisse Orientierung geben können, wie wir mit dieser Frage umgehen können. Ich kann diese Frage nicht auflösen. Die bleibt herausfordernd, die bleibt spannend, die bleibt auch oft leidvoll. Aber ich denke, Gott gibt uns viele Ansatzpunkte, einen Rahmen, in dem wir mit ihm diese Frage anpacken können, indem wir auch ihm selber diese Frage stellen können. Wer seine Bibel dabei hat oder eine elektronische Bibel oder was auch immer, lest bitte mit 1. Petrus 4, 12 bis 19. Ich werde Schritt für Schritt mit euch diesen Text durchgehen. Und vier Antworten, die ich darin entdeckt habe. Erstens, Gott ist ganz nah. Zweitens, Gott weiß, wie es sich anfühlt. Drittens, Gott ist gerecht und allmächtig. Und viertens, Gott hilft uns, dass das Leiden zum Ziel führt. Also 1. Petrus 4, der erste Gedanke hier, wo ist Gott, wenn Menschen leiden? Gott ist ganz nah. Petrus sagt in Vers 12, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Unzählige Christen leiden heute weltweit, weil sie sich zu Jesus bekennen. Gerade Muslime, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen und sich zu ihm bekennen, zahlen fast immer einen hohen Preis dafür. Und manche von ihnen straucheln dann. Sie sagen, ihr habt uns gesagt, ihr bringt eine Botschaft des Friedens, der Annahme und der Freiheit. Und was ich jetzt erlebe, ist Zerrissenheit, Hass, Ablehnung, Scham und Schmerz. Und es gibt andere, denen ist von vornherein bewusst, Leiden gehört zum Glauben an Jesus. Wenn ich diesen Weg einschlage, dann werde ich einen Preis dafür zahlen. Mein Freund Mamadou in Mali sagte bei unserer allerersten Begegnung, er war im Ausland zum Glauben gekommen, war nach Mali zurückgekehrt, wir haben uns kennengelernt. Bei der ersten Begegnung sagt er, weißt du, ich bin ein Opfer für Jesus an diesem Ort. Ich muss diesen schweren Weg des Leidens gehen, des Missverstandenwerdens, des Abgelehntwerdens, des Benachteiligtwerdens, dass mich meine eigene Familie, die ich liebe, als eine Schande ansieht. Ich muss diesen schweren Weg gehen, dass einmal viele hier zum Glauben an Jesus kommen können. Und er lebt das. Und ich habe höchsten Respekt vor diesem Mann. Aber wie gehen wir damit um? Wie ist das, wenn man leidet, weil man sein Leben konsequent mit Jesus lebt? Hat Jesus nicht gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich, dann wird euch alles andere gegeben werden? Und jetzt tun manche Menschen genau das. Sie trachten am ersten nach Gottes Reich und was sie erleben, ist dann Leid, Schmerz, Hunger, massive Nachteile, Lebensgefahr. Wie ordnen wir das ein? Petrus sagt, das kann wie ein Schock sein. Dieser Abschnitt ist sehr seelsorgerlich. Er sagt, Geliebte, das kann wie ein Feuersturm sein, etwas, was über euch hereinbricht, was euch völlig überfordert und man weiß nicht, wie einem geschieht. Was bedeutet das, wenn Christen in aller Welt misshandelt werden? Wenn in Jemen einer jungen Frau ihr eigener Vater unter Tränen sagt, ich muss dich töten, wenn du nicht von deinem Glauben an Jesus wieder ablässt. Haben unsere Mitarbeiter dort erlebt. Was bedeutet das, wenn Töchter von Christen im Irak entführt werden und vergewaltigt werden? Der Eindruck ist, dass etwas total schief läuft, dass etwas nicht passt, dass da etwas nicht stimmt, dass da etwas einfach nicht richtig ist. Und jetzt sagt Petrus, seid nicht überrascht. Das ist nicht ungewöhnlich, das gehört zum Wesen der Nachfolge Jesu. Jesus hat es angekündigt, er hat gesagt, wenn man so mit mir umgeht, dann wird man auch mit euch so umgehen. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wollt ihr zu Jesus gehören? Wollt ihr so leben, dass er geehrt wird? Paulus sagt, dann kann uns das etwas kosten. Was bedeutet das aber, wenn wir nicht leiden? Wenn wir Menschen sind, die so leben wollen, die Jesus ehren wollen und die ihm nachfolgen wollen und wir erleben eigentlich relativ wenig Leid, wenn Leiden doch dazugehört, wir es aber recht angenehm und bequem haben, was heißt das? Zuerst finde ich ganz wichtig, dass die Bibel nie Leiden glorifiziert. Leiden ist nichts Gutes. Leiden schmerzt, Leiden tut weh und wer gesund ist, will nicht leiden. Und wir sind nie in der Bibel aufgefordert, dass wir Leiden suchen oder dem Leid jetzt an sich irgendetwas Gutes abgewinnen. Wir sollen nie Leid provozieren, herausfordern oder es irgendwie herbeiführen. Leiden schmerzt und niemand, der gesund ist, will leiden. Also wenn ihr sagt, ich möchte nicht gerne leiden, dann seid ihr in Ordnung. Ich möchte auch nicht gerne leiden. Jesus selbst hat gebetet, kurz bevor er festgenommen wurde, am Tag vor seiner Hinrichtung, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Er hat die ganze Notwendigkeit dieses Leidens gekannt, aber er wollte nicht leiden. Und natürlich, er hat dann gesagt, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat diesen Weg auf sich genommen. Aber man will nicht leiden. Niemand will leiden. Aber was wichtig ist für uns, die wir die meisten von uns, in recht guten Umständen unser Christsein leben dürfen. Was wichtig ist für uns, ist, dass wir begreifen, dass Zeiten, in denen unser Glaube uns nicht massiv etwas kostet, ganz besondere Zeiten sind. Wir dürfen dankbar sein für solche Zeiten, aber sie sind auch eine besondere Verpflichtung. Es gibt viele Christen, die brauchen all ihre Kraft, um zu überleben, um durchzuhalten. Wenn es uns gut geht, wenn uns unser Glaube momentan nichts Existenzielles kostet, dann ist das vielleicht ein ganz besonderes Geschenk und Privileg und eine Verpflichtung, dass wir diese Kraft, die wir zur Verfügung haben, einsetzen, um Menschen zu helfen, die sehr leiden, und um Menschen einzuladen und sie aufzufordern, zu Jesus umzukehren und sich ihm anzuvertrauen. Zeiten ohne Leid sind etwas Besonderes. Leiden ist normal, weil das Evangelium anstößig ist. Das Evangelium ist gute Nachricht, aber es wird immer wieder als nicht gute Nachricht wahrgenommen. Weil es menschlichen Stolz konfrontiert, löst es immer wieder Hass und Ärger aus. Leiden kann etwas sein, was Gott zulässt und was Gott auch gebraucht. Etwas früher in seinem Brief sagt Petrus, Leiden kann mit unserem Glauben etwas machen. In Kapitel 1, Vers 7 sagt er, wie Gold im Feuer gereinigt wird und bewährt wird, etwas Besseres herauskommt, so kann Leiden etwas mit unserem Glauben machen. Ich glaube, dass jeder von uns sich wünscht, dass wir glaubwürdige Menschen sind, dass wir Menschen sind, die einen Glauben leben, der für andere ermutigend ist, der andere einlädt, der andere beeindruckt, der Orientierung gibt. Petrus sagt, teilweise kann das dadurch kommen, dass wir etwas zahlen für unseren Glauben, dass er uns etwas kostet. Dann kann Glaube gereinigt werden und wachsen. Deshalb sagt er in Vers 13 dann in 1. Petrus 4, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ich finde das total verblüffend, wie oft in der Bibel Leiden und Freude zusammenstehen. Das ist schwierig, die stehen in einer Spannung zueinander. Wie soll man sich freuen, wenn man leidet? In der Bibel ganz oft ein Paar, ganz eng zusammen, Freude und Leid, obwohl das eigentlich nicht zusammenpasst. Warum ist das so? Freude und Leid gehören zusammen, wie Petrus sagt, weil es die Leiden Christi sind. Das heißt, wenn wir für Jesus leiden, dann erleben wir eine engste Verbundenheit mit ihm. Dann sind wir Teil seiner Mission in dieser Welt. Teil dieses unglaublichen Werkes Gottes, dass er sagt, euch ungerechte Menschen habe ich nicht aufgegeben, sondern ich ringe um euch, ich kämpfe um euch, ich habe einen unglaublichen Preis für euch bezahlt. Und wir dürfen jetzt Teil an dieser Mission Gottes sein. Darf das etwas kosten? Darf uns das etwas kosten, dass wir Menschen auffordern, lasst euch versöhnen mit Gott. Werdet versöhnt mit eurem Schöpfer, empfangt die Freude, die euch Gott geben will, als euer Vater, euer Schöpfer. Petrus hat das selber erlebt, Apostelgeschichte 5. Er war dabei, man rief die Apostel wieder herein, man ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals, über den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Und dann ließ man sie gehen. Und jetzt, das finde ich der Hammer, die Apostel verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Das war nicht leicht für die. Das hat ihnen nicht weniger wehgetan, als es uns wehtun würde. Aber sie haben verstanden, wofür es ist. Und sie haben verstanden, das erleben wir mit Jesus und für Jesus. Das ist es wert. Freude und Leiden gehören auch deshalb zusammen, weil sich Jesus total stark mit dem Leidenden identifiziert. Als Paulus unterwegs war, um systematisch den Christen zu schaden in Damaskus, ist ihm Jesus begegnet. Und das hat ihn vom Pferd gehauen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, Saul, warum verfolgst du? Was hat er gesagt? Saul, warum verfolgst du mich? Nicht meine Kirche, meine Gemeinde, meine Jünger, warum verfolgst du mich? Jesus ist dem, der leidet, total nah. Er identifiziert sich voll und ganz mit ihm. Und das haben uns viele Menschen bezeugt, die massiv gelitten haben für Jesus, dass sie sagt, nie habe ich Gottes Nähe so erlebt wie in diesem Moment, den ich mir nie ausgesucht hätte und nie gewünscht hätte. Deshalb ist diese Freude hat diese Freude eine ganz besondere Qualität. Sie ist ewig und vollkommen. Petrus deutet das hier an. Jetzt gibt es vielleicht Momente, die keinen Anlass zur Freude geben, aber es ist eine ewige Freude, die für immer uns gelten wird und deshalb können wir jetzt manches auf uns nehmen. Paulus hat das sehr bewusst gemacht. Römer 8, Vers 18, da sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lässt. Also Paulus hat gesagt, wenn das mal für immer ist, dass Gott die Sonne ist, dass er alle Tränen abwischen wird, dass er uns zur Quelle des lebendigen Wassers führt, dass er unser Hirte ist, all diese wunderschönen Bilder. Es wird kein Licht mehr, keine Sonne mehr sein, weil Gott selbst das Licht ist. Gegenwart Gottes. Paulus hat gesagt, wenn das mal für immer ist, kann ich dann jetzt in einer begrenzten Zeit etwas auf mich nehmen? Kann ich jetzt Schmerzen tragen? Vielleicht klingeln jetzt schon ein paar Alarmglocken, dass dann die Leute zu uns sagen, ja, ihr vertröstet die Leute halt aufs Jenseits. Ihr macht es euch einfach. Das mag sein, dass man das so sieht, aber für mich ist das keine Vertröstung. Das ist ein handfester Trost. Dieser Trost gibt mir Kraft, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und jetzt dieses Leben anzupacken, was viele Herausforderungen hat. Lasst uns nicht diesen Trost nehmen. Gott ist denen ganz nah, die leiden, auch wenn alle ihre Umstände dagegen sprechen, auch wenn es sich kein bisschen so anfühlt. Ein zweiter Punkt, Gott weiß, wie es sich anfühlt. Gott weiß, wie es sich anfühlt. Petrus sagt, Kapitel 4, Vers 14, ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, dann seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Leiden ist nicht nur körperlicher Schmerz, Misshandlung und Lebensgefahr. Leiden kann auch andere Formen haben. Das Muster von religiöser Verfolgung ist oft, dass es mit Desinformation beginnt, Fake News auf Neudeutsch, dass man falsche Informationen über eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft verbreitet, also zum Beispiel über Christen, Desinformation. Danach kommt oft eine Phase der Diskriminierung. Eine Gruppe hat massive Nachteile in einer Gesellschaft zu erleiden. Und dann oft eine Phase massiver Verfolgung. Aber Petrus spricht von dieser ersten Phase der Desinformation. Und auch das ist Leiden. Beschimpft werden, verleumdet werden, Lügen über einen zu hören oder zu lesen. Das kann wehtun, das kann ein Schmerz sein. Man will gerne richtig stellen und fühlt sich total ohnmächtig, weil man das nicht kann. Ein Mitarbeiter des Weißen Kreuzes, eine Seelsorgeeinrichtung, vor allem für sexualethische Fragen, der hat mir mal erzählt, dieser Mann ist jemand, der mit ganz viel Respekt und Liebe und fachlicher Kompetenz Menschen begleitet, die homosexuell empfinden. Er tut das sehr liebevoll, mit ganz viel Erfahrung. Er spricht auch öffentlich zu diesem Thema, gibt Orientierung von der Bibel her zu dieser Thematik der Homosexualität. Und er hat mir erzählt, an deutschen Unis wurden Plakate von ihm aufgehängt vor ein paar Jahren mit seinem Foto, seinem vollen Namen, und darüber stand Schwulenhasser. Und gefragt, wie gehst du damit um? Und er hat gesagt, für mich gehört es dazu, das ist Teil von meinem Dienst. Aber ich hätte gerne, dass nicht an der Uni ist, wo meine Tochter studiert. Aber versteht ihr, solche Dinge, die können wehtun, weil das einfach nicht stimmt. Dieser Mann hat so eine Liebe und so einen Respekt für Menschen, die homosexuell empfinden. Und ihn als Schwulenhasser zu bezeichnen, das ist so gemein. Man will gerne richtigstellen, man will gerne erklären, wie man Dinge meint und was man gesagt hat wirklich. Aber man kann es oft nicht. Und das kann dieses Leiden sein. Und Petrus zitiert hier fast wörtlich Jesus selber in der Bergpredigt in Matthäus 5. Jesus hat gesagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Jesus sagt, dieses Leiden zeigt, dass dein Leben in Ordnung ist. Wenn dir das passiert, dann bist du ein gesegneter Mensch. Gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf dir. Und wisst ihr, was ich total stark finde? Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Jesus hat es selber erlebt. Er versteht es. Er versteht, wie es uns geht, wenn wir das erleben. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, und er hat alle Macht und er ist gut und er ist gut zu uns. Und deshalb wird er uns alle Hilfe zur rechten Zeit geben, die wir brauchen. Das ist der Hammer. Wir haben die Verheißung, dass der Heilige Geist die richtigen Worte gibt, wenn wir uns verantworten müssen für unseren Glauben, wenn wir vor Gericht gezerrt werden. Unzählige ehemalige Muslime haben davon berichtet. Ich habe Antworten gegeben, die wären mir im Leben nicht eingefallen. Ich stand vor dem Richter und Gott hat mir Antworten gegeben. Und er hat dem Richter eine Tür geöffnet, einen legalen Weg, mich gehen zu lassen. Oder sie haben gesagt, wir wurden nicht gehen gelassen, wir wurden verurteilt, aber wir konnten Zeugnis ablegen von dieser Hoffnung in Jesus mit Worten, die wir nie gefunden hätten. Der Heilige Geist ist in uns und er ist von seinem Wesen her Helfer und Tröster. Gott tröstet die, die leiden. Und wisst ihr was, manchmal werden wir Schweres erleben und keinerlei Sinn darin sehen. Manchmal werden wir Schweres erleben und es wird keinerlei Logik ergeben. Und vielleicht ist das Einzige, was wir erfahren, dass Gott uns tröstet. Aber das kann so wertvoll sein. Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 3, Gott ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Vielleicht fühlt sich manchmal etwas richtig bescheuert an für uns und wir können es nicht verstehen und nicht einordnen. Aber es befähigt uns vielleicht, irgendwann jemanden zu trösten, der durch eine richtig bescheuerte Situation geht. Gott befähigt uns, mitzutragen und mitzuleiden in einer Welt, die wirklich leidet. In einer Welt, die schreit nach Erlösung. Gott befähigt uns, zu trösten und Hoffnung und Orientierung zu geben. Er weiß, wie es sich anfühlt, und er hat die Macht zu helfen. Ein dritter Gedanke, ihr merkt, die werden immer kürzer, also keine Sorge. Gott ist gerecht und allmächtig. Gott ist gerecht und allmächtig. Petrus sagt in Vers 15 von Kapitel 4, etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Es kann eine ganz wichtige Frage sein, wenn wir leiden, warum wir eigentlich leiden. Petrus sagt, es kann auch falsche Gründe geben. Der Spiegel hat vor 4 Wochen berichtet darüber, dass mittlerweile 38% der Bundesbürger konfessionslos sind. Spiegel hat das auch ein bisschen gefeiert, gesagt, das ist die einzig ständig wachsende religiöse Gruppe, nämlich die Gruppe ohne Religion. 38%, sie haben hochgerechnet, dass es in 8 Jahren wahrscheinlich die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist. Ich würde vorschlagen, dass wir was dagegen tun, aber so ist die Hochrechnung momentan statistisch. Was jetzt aber interessant war, war, wie der Spiegel das kommentiert hat. Sie haben gesagt, diese Menschen, diese ungläubigen Menschen, die sind im Schnitt besser gebildet, die sind weniger xenophob, also haben weniger Angst vor Fremden, die sind weniger homophob, die sind gleichberechtigter und weniger gewalttätig als ihre religiösen Mitmenschen. Ich kann nicht beurteilen, wie viel davon stimmt, aber ich habe mir gedacht, es ist wichtig für uns, dass wir uns fragen, woher so ein Image kommt und was davon stimmt, was davon wahr ist. Wir können aus falschen Gründen leiden. Wir können leiden, weil wir so seltsam und weltfremd sind, weil wir die anderen Menschen gar nicht verstehen. Wir können leiden, weil wir denken, wir wären besser als andere, weil wir unseren Glauben mit Arroganz und Überheblichkeit vertreten, weil wir auftreten, als würden wir über die Wahrheit verfügen, weil wir andere verurteilen. Auch deshalb kann man leiden, und das ist nicht das Leiden Christi. Wir können leiden, weil wir vielleicht nicht normal und verständlich über unseren Glauben reden können, weil wir anderen gar nicht zuhören, weil wir gar nicht wissen, wie andere Menschen denken, die keine Beziehung zu Gott haben, weil wir sie nicht verstehen und weil wir sie deshalb auch nicht erreichen können und sie auch nicht verstehen, was mit uns abgeht. Wir können leiden, weil wir Christen sind, aber dann total inkonsequent und lieblos und unglaubwürdig leben. Auch das kann Leiden auslösen. Das ist eine Spannung. Schaut mal in die Apostelgeschichte. Ich finde das ganz interessant. Da heißt es immer und immer wieder, dass die Christen ein positives Image in der Gesellschaft hatten. Sie waren angesehen. Sie haben andere beeindruckt. Das heißt in Apostelgeschichte 8, Vers 8, sie verbreiteten große Freude. Und das muss so sein, wenn wir mit Jesus leben. Wir müssen eine positive Wirkung in unsere Gesellschaft haben. Wir müssen für die Menschen sein. Und gleichzeitig, die gleichen Menschen in der Apostelgeschichte haben das andere erlebt. Ihr Glaube war anstößig. Man hat Verbote gegen sie ausgesprochen, man hat sie verfolgt, man hat sie bedrängt, man hat sie eingeschüchtert. Beides scheint dazu zu gehören. Christen werden Freude auslösen, sonst leben wir unser Christsein nicht. Aber Christen werden auch Hass und Verfolgung immer wieder auslösen, weil die Nachfolge Jesu immer wieder anstößig ist. Unsere Gesellschaft toleriert es, wenn man glaubt. Das ist überhaupt kein Problem. Das wird sogar bewundert. Das ist schön, wenn du einen Glauben hast, aber behalt's für dich. Jesus will, dass wir unseren Glauben bezeugen. Er will, dass wir andere teilhaben lassen an der Hoffnung, die er gibt. Und das sorgt oft für Anfeindung, denn das wird von vielen als übergriffig verstanden und als intolerant. Jesus sagt, wir sollen Salz der Erde sein. Salz brennt manchmal. Das kann unangenehm sein, aber es hat heilende Wirkung. Unser Wirken als Christen soll immer für die Menschen sein. Es darf nie gegen die Menschen sein. Unser Einsatz in der Gesellschaft, unser Kampf gegen Ungerechtigkeit und gegen das Böse, unser Auffordern, unser Ringen mit Menschen, sich mit Gott versöhnen zu lassen, das darf uns etwas kosten, aber das soll immer ein Einsatz für die Menschen sein, nie gegen die Menschen. Und ich finde es wichtig, dass wir unsere Kritiker anhören, dass wir verstehen, warum wir immer wieder als konservative Christen, als Menschen, die sich an der Bibel orientieren, ein schlechtes Image in unserer Gesellschaft haben. Ich habe mir vorgenommen, jede Kritik an Weltmission als kostenlose Fortbildung zu sehen. Ich bin Missionsleiter, ich muss verstehen, warum Leute unsere Arbeit negativ beurteilen, warum sie Weltmission als etwas Schlechtes und nicht Zeitgemäßes sehen. Ich will das verstehen, ich will lernen. Müssen wir besser kommunizieren, das, was wir schon gut machen? Oder müssen wir Dinge auch anders machen, müssen wir uns korrigieren lassen? Aber ich will die Kritik anhören. Petrus fährt fort, Vers 16, doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, dann braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Warum schämen? Ich glaube, man kann sich schämen, wenn man leidet. Das ist nicht cool. Das sieht nicht schön aus. Das ist auch für das Umfeld nicht arg schön, für unsere Angehörigen. Man kann Versagensängste haben. Was habe ich bloß falsch gemacht, dass mir das jetzt passiert? Es kann peinlich sein, auch für die Familie. Vor einigen Jahren wurden deutsche Mitarbeiter in Jemen entführt und ermordet. Und die Medien haben darüber berichtet. Manche erinnern sich vielleicht, so der Grundton in dieser Berichterstattung war, was haben die da verloren? Die sind selbst schuld. Man hat gemutmaßt, die müssen wahrscheinlich extrem sein, vermutlich fundamentalistisch, sonst würden sie ja sowas wohl nicht tun. Man hat gesagt, sie werden verdächtigt, missioniert zu haben. Ganz interessant, wie Sprache hier auch etwas verdeutlicht. Ist Mission etwas Schlechtes? Unter dem Begriff Mission ist ganz viel Schlimmes passiert. Aber ist Mission in dem Sinne, wie diese Menschen es verstanden haben, etwas Schlechtes? Habe ich mich als Journalist damit beschäftigt, mit dieser Frage? Ohne Mission gibt es keine Religionsfreiheit. Es ist Teil der grundsätzlichen, unveräußerlichen Menschenrechte, dass jemand, der eine religiöse Überzeugung hat, die bekunden darf. Das darf nicht im Konflikt mit anderen Menschenrechten geschehen. Aber das Mission ist Teil der Menschenrechte. Ist Teil der Religionsfreiheit. Sollen wir das einfach hinnehmen, wenn das irgendwo nicht gewährleistet ist, wenn irgendwo Menschenrechte verletzt werden? Soll das unser Handeln dann bestimmen? Man hat über diese Leute, die da entführt und ermordet wurden, gesagt, die sind strenggläubig. Was heißt das? Die haben ungefähr das geglaubt, was heute Morgen in jeder Kirche im Glaubensbekenntnis ausgesprochen wird. Das war ungefähr das, was die geglaubt haben. Und danach haben die gelebt. Das haben die versucht zu praktizieren. Also man kann sich auch schämen, wenn man leidet. Das kann sehr verletzend sein, wie das auch beurteilt wird. Und wenn wir Missionare werden, wenn wir nach Pakistan gehen, dann kann es sein, dass unser Umfeld das überhaupt nicht versteht. Die sagen, was hast du da verloren? Das ist doch viel zu gefährlich, mach doch was Anständiges. Petrus sagt, lasst euch dann nicht auf die Kompromisse ein, die euer Leid mindern würden. Gebt nicht den Forderungen derer nach, die euch Leid zufügen. Wir ehren Gott, wenn wir zu ihm stehen. Und dann sagt er einige sehr schwierige Aussagen, Vers 17 und 18. Die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen, das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken? Oder um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Petrus sagt hier, Gott ist gerecht. Was wir Menschen verdient hätten, das ist eigentlich Gericht und Leid. Von dem her, was wir Gott zu bringen haben, wäre Gottes Gerechtigkeit, dass wir leiden, dass er uns richtet. Wir haben oft ein starkes Anspruchsdenken. Ein Denken, als hätten wir einen berechtigten Anspruch darauf, dass es uns immer gut geht. Dass unser Leben immer sicher ist. Und dass unser Lebensstandard jedes Jahr ein bisschen besser wird. Steht uns das wirklich zu? Weltweit gesehen ist das völlig unrealistisch, so eine Haltung. Was wir in Deutschland seit über 70 Jahren erleben, Frieden, Überfluss, Stabilität, Freiheit, ist was total Schönes, dürfen wir total dankbar dafür sein. Aber wir müssen verstehen, das ist nicht ganz normal. Das gab es fast noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und das haben die allermeisten Menschen, die heute auf der Erde erleben, noch nie erlebt. Das ist nicht normal. Das ist nicht etwas, was uns einfach zusteht. Das ist etwas sehr Schönes und Kostbares. Aber christlicher Glaube bringt uns nicht immer Sicherheit und dass es uns gut geht, sondern manchmal auch Risiko. Und Petrus sagt, wer der Konfliktsituation ausweichen würde, um sich Leid zu ersparen, der hätte eigentlich nur Schwereres zu erwarten. Er sagt, was ist die Alternative zur Nachfolge Jesu? Das ist sehr viel schlimmeres Leid, denn das ist Gottes gerechtes Gericht. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir immer wieder unsere Haltung auch zu denen überdenken, die das Leid zufügen. Petrus sagt, wir sollen um diese Menschen ringen. Wir sollen uns um diese Menschen bemühen. Wir sollen alles tun, um sie zu gewinnen, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott durch Christus. Denn ihr Schicksal wird viel, viel schlimmer sein. Gott ist gerecht und er wird richten. Ein vierter und letzter Punkt. Gott hilft uns, dass das Leiden zum Ziel führt. Gott hilft uns, dass das Leiden zum Ziel führt. Der letzte Vers, Vers 19. Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Leiden kann uns schaden. Leiden kann uns von dem Ziel abbringen, das Gott mit uns hat. Leiden kann dazu führen, dass das Zeugnis der Hoffnung verstummt. Was brauchen leidende Menschen, um durchhalten zu können? Ich habe eine beeindruckende Studie gelesen, wo 450 Menschen interviewt wurden, die massiv gelitten haben, also wirklich mit Lebensgefahr oder massivsten Benachteiligungen. Und man untersucht hat, man sie gefragt hat, was hat euch geholfen durchzuhalten? Was hat euch durchgetragen? Und was diese Menschen gesagt haben, war der wichtigste Punkt, der zuallererst genannt wurde von den meisten: Wir mussten immer wieder an diesem Vertrauen festhalten, dass Gott gut ist. Wir mussten immer wieder die Kurve kriegen, dass wir glauben, dass unser Leben in Gottes Hand ist und nicht in der Hand des Bösen oder der bösen Menschen oder der bösen Mächte. Unser Leben ist in Gottes Hand, auch wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt. Auch wenn alle meine Umstände mir sagen, Gott hat dich vergessen. Dieses Vertrauen dann festzuhalten, das hat durchgetragen. Sie haben gesagt, wir haben unser Schicksal komplett Gott übergeben, weil Gott gut ist und weil er sich nicht verändert. Und das hat sie getragen. Sie haben das beschrieben als eine Freiheit, die sie gewonnen haben. Sie sagten, wenn wir leiden, so wie Petrus das hier auch ausdrückt, wenn wir leiden, dann leiden wir nach dem Willen Gottes. Dann bestimmt letztlich Gott darüber. Er ist der Schöpfer. Er ist allmächtig, er kann alles tun. Er kann eingreifen, er kann unser Leiden beenden, er kann uns heilen. Es kann sein, dass wir sterben oder alles verlieren, aber er ist treu. Er verändert sich nicht, er ist immer Liebe, er ist immer für uns. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Das sagen die Gefühle nicht in so einer Situation, das sagen die Umstände nicht, das kann nur der Glaube sagen. Eine andere wichtige Erkenntnis, die bei diesen Interviews herauskam, diese Menschen haben gesagt, wir haben unsere Angst Gott übergeben. Wir sagen nicht umsonst im Volksmund, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist etwas Normales. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr viel Anlass zur Angst. Das ist keine Frage. Niemand, der Angst hat, muss sich schämen. Aber Angst kann beherrschen. Angst kann lähmen. Angst kann uns zu ganz schlechten, falschen Urteilen führen. Angst kann unser Leben komplett bestimmen und übernehmen. Und diese Leute haben gesagt, wir mussten unsere Angst bewusst Gott übergeben. Wir mussten wahrnehmen, die Angst spiegelt uns alles Mögliche wider, was uns widerfahren könnte. Und das meiste davon werden wir nie erleben. Was wir erleben, das weiß Gott. Und dafür kann er uns die Kraft geben. Mir ging das manchmal so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ich habe Biografien gelesen von Menschen, die viel eingesetzt haben für ihren Glauben. Und mein Eindruck war, das kannst du vergessen, das könnte ich niemals. Also dann kann ich alles bleiben lassen. Und es war für mich wichtig, diese Beschäftigung auch mit einer Theologie des Leidens, mit diesen biblischen Aussagen, die wir jetzt auch angeschaut haben, zu verstehen, ich muss nicht die Kraft haben, um das durchzustehen, was Mustafa erlebt oder was Mamadou erlebt oder was Bonhoeffer erlebt hat, sondern mir wird Gott die Kraft geben für das, was er mir zumuten wird. Gott ist treu, sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13, eine ganz tolle Verheißung. Gott ist treu, er wird euch in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Deine Umstände werden dir oft sagen, das stimmt nicht. Aber Gottes Wort sagt, das stimmt. Und wir dürfen darauf vertrauen. Wir waren 12 Jahre in Mali, wir haben ein paar etwas unangenehmere Situationen dort auch erlebt. Meine Frau hat immer an diesem Vers festgehalten. Sie hat immer gesagt, ich bin überzeugt, dass Gott uns nicht überfordern wird. Für uns fühlte es sich manchmal wie Überforderung an, aber das war dann die Herausforderung, das festzuhalten, dass Gott die Wahrheit sagt und dass er gut ist. Viele ehemalige Muslime sagen uns, das war uns klar, dass wir einen Preis zahlen müssen. Aber ihr Christen aus dem Westen habt uns beigebracht, Angst zu haben. Das hat mich hart getroffen, diese Aussage. Ich habe sie mehrmals gehört. Diese Menschen sagen, wir wollen nicht, dass ihr weint, wenn wir leiden, sondern wir wollen, dass ihr uns helft, wie man Leiden durchsteht, wie man durchhält, wie man treu bleibt im Leiden. Wir wollen, dass ihr uns helft, wie man zu lernen, wie man Versuchungen widersteht, wie wir Jesus vertrauen, wenn wir leiden. Das wollen wir von euch. Wir haben wenig Erfahrung damit. Aber wir können eine Theologie des Leidens entwickeln. Wir können aus der Bibel lernen, was Leiden bedeutet. Und wir können bereit sein, da einen Preis zu zahlen, wo Gott das von uns fordert. Die Perspektive von uns aus dem Westen ist oft, wie kann man Leid beenden? Wir sehen eine leidvolle Situation und wir schauen nach Lösungen. Wie kann man es beenden? Das kann richtig sein. Manchmal kann es richtig sein, dass jemand flieht, dass man jemand aus einer Leidenssituation herausnimmt. Aber das ist nicht immer richtig. Bei Mustafa, den seine Familie vergiften wollte, hat man das getan. Die ihn begleitet haben, haben gesagt, du musst jetzt hier weg. Und das war gut. Aber er ist später auch zurückgegangen. Gefestigt in einer anderen Position. Aber wir müssen immer wissen, wenn wir Menschen aus einer herausfordernden Situation herausnehmen, weil sie Zeugen für Jesus sind, dann kann auch das Zeugnis für Jesus an diesem Ort verstummen. Und das ist nicht immer der richtige Weg. Das muss ganz gründlich mit Gott besprochen werden und durchdacht werden. Denn genau das ist das Ziel der Verfolgung, dass das Zeugnis für Jesus verstummt. Dann war Verfolgung erfolgreich. Mission darf etwas kosten, denn Mission ist etwas Großes. Mission ist Anbetung Gottes. Mission bedeutet, dass wir Gott vor den Menschen loben. Dass wir vor den Menschen bekennen, wie gut Gott ist. wie gerecht er ist, wie heilig er ist, wie barmherzig er ist, was er für einen unglaublichen Preis für uns Menschen bezahlt hat. Das heißt Zeuge sein, Zeuge einer großen Hoffnung. Und Zeugen müssen unter Umständen einen Preis bezahlen. Das Wort Märtyrer, das bedeutet von seinem Ursprung her Zeuge, Augenzeuge, jemand, der Jesus bezeugt hat, ein Martys. Und daraus entwickelte sich dieses Wort, weil das oft so eng zusammengehörte. Leiden kann Teil von Gottes Plan und Auftrag sein. Aber er hilft uns, dass seine Ziele erreicht werden. Wo ist Gott, wenn Christen leiden? Es war nicht mein Anspruch, diese Frage zu beantworten oder aufzuheben. Diese Frage bleibt, sie ist belastend, sie ist herausfordernd. Aber ich hoffe, dass wir in Gottes Wort ein paar Eckdaten gefunden haben, ein paar Hilfen, an denen wir uns orientieren können und mit denen wir vorwärts gehen können. Gott ist ganz nah. Gott weiß, wie es sich anfühlt. Gott ist gerecht und allmächtig. Und Gott hilft uns, dass das Leiden zum Ziel führt. Ich möchte uns zum Abschluss einen Segen zusprechen vom Ende des ersten Petrusbriefes, wo Petrus diese Gedanken noch einmal aufnimmt. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen.